Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lessons to Grow, deinem Podcast für solides Wachstum, klare Führung und robuste Strukturen im Mittelstand. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar einen richtigen Transformationsexperten für Themen im Mittelstand. Und wer das ist, das verrate ich euch direkt nach dem Intro und welche Themen wir dort besprechen auch. Ja, hallo, ich begrüße heute bei uns hier den Georg Schleiermacher, meinen neuen LinkedIn-Kontakt, denn da sind wir beide aufeinander aufmerksam geworden mit einem bestimmten Thema, nämlich Transformation im Mittelstand. Ja, und ich glaube, Georg, du hattest den Post von mir kommentiert oder ich hatte deinen Post kommentiert, so war's. Und dann kamen wir tatsächlich direkt ins Gespräch, aber ich merke, das ist so spannend, muss ich direkt mal in meinen Podcast einladen. Möchtest du am Anfang vielleicht ein bisschen was zu dir und deiner bisherigen Erfahrung sagen?
Na klar, super. Vielen Dank, Armin, dass ich hier sein kann. Und genau so war's. Du hast auf meinen Post kommentiert. Super. Ja, also mein Name ist Georg Schleiermacher. Ich bin seit über 24 Jahren so in der Luft- und Raumfahrt in größeren Konzernen als Angestellter unterwegs gewesen. In verschiedenen Rollen, habe da sehr viel Einblicke gehabt und habe viel gelernt. Habe aber dann Ende 2022 meinen Absprung gemacht. Bin direkt in den Startup rein. Und habe mich dann selbstständig gemacht, bin jetzt Interim Manager, Executive Berater in dem Bereich Technik als CTO oder eben in der Konstruktion und Entwicklung. Ich berate im Moment bin im Moment in einem ziemlich ausgefüllten Mandat, aber ich mache auch nebenbei Beratungen für Startups, insbesondere in deren Wachstumsphase und Marktzugang. So einfach nur mal so als Blumenstrauß in a nutshell.
Ja, sind wir in ähnlichen Zielgruppen unterwegs, ne? Mittelständische Unternehmen. Ich mache Late-Stage-Startups, also ich sage immer so, wenn die so vom Startup zum Grown-Up werden müssen. Und da sind wir wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich auch unterwegs. Kurze Frage, bevor wir in das Thema Transformation gehen, Georg. Ich gehe mal davon aus, genauso wie ich auch vor 10 Jahren, du warst wahrscheinlich auch in relativ gut situiert im Konzernumfeld. Was hat dich denn bewogen, das zu verlassen und das Abenteuer der Selbstständigkeit zu wagen?
Ja, absolut richtig. Ich war in einem Großkonzern unterwegs, habe da eben wahnsinnig viel lernen können, aber irgendwann hat es auch mal aufgehört. Also ich habe mich irgendwie nicht mehr entwickeln können und zwar jetzt nicht von der Hierarchie entwickeln, darum ging es mir gar nicht, sondern ich konnte mich irgendwie dann, ich kam nicht mehr voran, rein intellektuell. Und dann kam eben eine Aussage oder eine Anfrage von einem Startup mit dem Thema Hyperloop, was mich sehr fasziniert hat. Und das war dann so der Anfang vom Ende der Unternehmenskooperation von meiner Seite, sondern ich bin dann eben gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und danach habe ich gemerkt, ich habe dann doch einige Erfahrungen, die ich gut weitergeben kann, die auf der anderen Seite oft genutzt wird. Und da habe ich gedacht, weißt du was, ich mache das jetzt als Selbstständiger.
Ja, perfekt. Ja, das ist, hast du das erstmal nebenbei gemacht oder wie hast du das angestellt?
Nee, ich bin direkt ins kalte Wasser, weil das Thema mit dem Startup, das ist dann leider früher geendet aus finanziellen Gründen. Ja. Die Investoren sind da abgesprungen. Das ist dann früher geendet und da habe ich gedacht, nee, ich mache jetzt keinen Schritt mehr in die Unternehmen. Ich hätte da wahrscheinlich schon ein paar Sachen finden können, aber es wollte ich ganz bewusst nicht, sondern gesagt, nee, ich springe jetzt ins kalte Wasser und habe es dann auch tatsächlich zum Laufen gebracht.
Ja, Respekt auch für den Mut und für das Durchhaltevermögen, weil nämlich ganz, ganz viele diesmal versucht haben, relativ schnell oder manchmal auch nach ein paar Jahren wieder in den warmen Schoß des Konzerns zurückgehen, weil ja, wie wir beide wissen, Selbstständigkeit nicht nur Abenteuer, sondern auch ein hartes Brot ist, wenn man selber dafür sorgen muss, dass die Kohle reinkommt. Ne?
Absolut, genau. Und genau wie du auch sagst, das war natürlich nicht einfach. Und ich habe da mich mit vielen Themen beschäftigen müssen, mit denen ich vorher nie in meinem Leben zu tun hatte, eben mit Marketing und mich selbst verkaufen. Ich meine, das war ja in der Unternehmenskultur ja immer schon alles gemacht. Aber in dem Fall waren es viele Themen für mich zum Lernen und es hat auch einige Zeit gedauert, aber jetzt irgendwie scheint es zu laufen.
Georg, Thema Transformation im Mittelstand. Über dieses Thema Transformation sind wir ja auch miteinander ins Gespräch gekommen. Die erste Frage, die ich an dich hätte oder wo mich deine Meinung sehr stark interessieren würde, aus deiner Erfahrung, weil du ja auch mit denen regelmäßig arbeitest, was sind denn aus deiner Sicht so die häufigsten Denkfehler, mit denen Mittelständler so einen Transformationsprozess starten oder beziehungsweise auf Transformation schauen?
Ja, ganz interessante Frage. Ich denke mal, das Erste, was mir jetzt direkt in den Kopf schießt, ist, jetzt schauen wir mal, was die Konkurrenz so macht. Wir sind ja eigentlich ganz gut unterwegs. Wir haben gute Zahlen. Bei uns stimmt ja eigentlich alles. Also das ist die sind da zögerlich, weil natürlich oft gerade bei den Mittelständern, traditionsreiches Unternehmen, da hängt eine lange Firmenhistorie dran und die war ja auch sehr erfolgreich bis zum heutigen Tag oder bis jetzt in die Jahre rein, sehr erfolgreich. Und dann fragt man sich natürlich immer, warum ändern und wie ändern? Und das ist so die Problematik, die da dahinter steckt, da so ein bisschen zögerlich in der Transformation zu sein, weil man begibt sich natürlich auf ein Neuland, man weiß, man hat es nicht so richtig unter Kontrolle. Ich gehe jetzt in die Transformation rein. Ja, ist es die richtige Richtung? Solche Fragen kommen dann immer. Und ich sage dann ganz oft, Leute, ich weiß, dass eure Konkurrenz nicht schläft und die auch ganz ähnliche Fragen haben. Ich glaube, ganz wichtig ist, wer hat jetzt den Mut, auch tatsächlich loszulegen und zu sagen, okay, ich mache jetzt den Schritt und wenn ich ihn nochmal nachjustieren muss, vielleicht in 15 Grad in eine andere Richtung, aber ich bin auf jeden Fall in der richtigen Richtung unterwegs und das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig, die Schritte jetzt zu tun.
Ja, und vielleicht auch dann zu tun, wenn man eigentlich denkt, das ist noch viel zu früh, es läuft doch noch alles, oder?
Genau, das ist absolut der Fall. Und ich bin auch gerade in dem Mandat, da ist es so ein bisschen zu beobachten. Sehr gute Zahlen, wirklich perfekt. Jetzt ist gerade eine kleine Delle da, durch die allgemeine Auftragslage, aber sehr gutes Wachstum auch in den letzten Jahren. Alles wirklich super. Aber jetzt ist eigentlich noch das Potenzial da. Jetzt bin ich noch im Agieren. Jetzt habe ich das finanzielle Polster. Jetzt kann ich in die richtige Richtung gehen und bin dann eben aktiv unterwegs. Schlimm wäre es dann, wenn es schon fast ein bisschen zu spät ist. Also in dem Fall natürlich nicht, aber bei anderen Firmen, wo man dann sagt, jetzt wird das Geld ein bisschen knapp und dann kommt man irgendwann nur noch ins Reagieren. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Ausgangslage.
Aus welchem Grund haben die dich dann mandatiert?
Das war jetzt eine ganz klassische Thematik einer Vakanzüberbrückung.
Ah, okay.
Die haben den Bereichsleiter für Konstruktion und Entwicklung ersetzen müssen oder sind dabei, ihn zu ersetzen. Und in der Zeit, in den Monaten, wo da die Stelle offen ist, bin ich als Interimer da.
Und hast jetzt auch praktisch so ein Transformationsding mit angestoßen oder kam von denen da der Impuls?
Der Impuls kommt eigentlich von mir,
Ja.
weil ich eben sehe, ganz tolles Unternehmen, wirklich tolles Produkt, wahnsinnig viel Potenzial und eben auch die finanzielle Seite ist wirklich gut. Und wenn ich kann mich manchmal gar nicht zurückhalten. Ich sehe dann eben irgendwelche Prozesse, die da so ein bisschen ja, langwierig sind, aus der Vergangenheit heraus. Und diese langwierigen, komplexen Prozesse, die kenne ich eben aus meiner Unternehmenszeit noch,
Ja,
die
klar.
sind sehr verhindernd und blockierend. Und jetzt manchmal kann ich kaum stillsitzen und sagen, ja, wir müssen hier was ändern. Schneide doch mal die alten Zöpfe ab. Was schwierig ist, klar, in einem Traditionsunternehmen, aber versuch doch mal jetzt eine Transformation. Und versucht, und da ist eben die Thematik auch, versucht es mal mit der Automation, wo ich eben sehr hohes Potenzial sehe. Gerade dort, weil das Know-how ist da. Es ist wirklich da, das sind die Daten da, es ist alles da. Das ist wirklich, das wäre ein Paradies für eine KI, eine firmeninterne KI. Und deswegen sage ich immer wieder, da ist Potenzial da. Lasst uns anfangen.
Ja, klar. Wie wird es aufgenommen? Deine Initiative, da du bist ja jetzt streng genommen erstmal ein Externer.
Ja, so ist es auch, genau. Ich habe den Status extern, genau. Auf der anderen Seite sehen Sie natürlich, dass ich schon in vielen Bereichen, in vielen Firmen unterwegs war, von Großkonzern bis Startup. Und dann glauben Sie mir natürlich schon, da Expertise zu haben. Und vor allem, ich habe natürlich den großen Vorteil des, ja, mit meiner externen Sichtweise. Ich kann ja ganz, ganz klar reflektieren, ohne dass ich jetzt irgendeinen einen alten Firmenblick noch habe, sondern ich kann sagen, Leute, ich kenne das aus anderen Bereichen, machen wir es doch in die Richtung. Das haben wir ja noch nie so gemacht. Kommt dann so, ja, dann probieren wir es doch mal. Lass uns jetzt schnell in die richtige Richtung gehen. Also mir wird schon zugehört, weil ich eben so externe Impulse setzen kann und die so ein bisschen rausreiß aus ihrer Tradition.
Ja, sind wir wieder bei dem alten Spruch, ne, vom Prophet im eigenen Lande, ne? Also das ist
So ist
sicherlich
es.
für dich ein Vorteil, weil du gehört wirst, denn wenn du da jetzt, wenn deine Impulse nicht gehört würden, wäre es wahrscheinlich auch nicht so motivierend für dich. Und für sie ist natürlich erst recht ein Vorteil, wenn sie mal was Neues ausprobieren und das dann auch gelingt, ne?
Absolut, genau. So höre ich das auch in der Rückmeldung. Also immer noch natürlich ein bisschen zögerlich,
Ja,
aber
klar.
durchaus, ja, das müssen wir uns jetzt mal angucken und schauen
Ja.
wir doch mal. Und dieses schauen wir doch mal im Bayerischen, schauen
Ja.
wir mal, das kenne ich schon. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Zeit verliert.
Ich habe ja auch lange in Bayern gelebt. Ich glaube, das schauen wir mal, das heißt so ein bisschen wie auf Spanisch Manana,
Ja, genau. Manana, genau so ist es. Und da muss man ein bisschen aufpassen, um da und da, aber ich glaube, das ist auch meine Rolle, da auch zu pushen. Ich darf da auch ein bisschen derjenige sein, der so ein bisschen das Ganze treibt, weil ich ja was erreichen will. Ich bin ja kein Berater, sondern ich bin der Interimer und der große Vorteil der Interimer, die sind in der Umsetzung und die dürfen auch was tun und Pflöcke reinhauen. Und deswegen ist es. Habe ich die Rolle und sage, okay, Leute, wir müssen jetzt echt die Ärmel hochkrempeln.
Wie lange schätzt du geht das Mandat? Oder wann hast du angefangen? Was denkst du, wie lange bist du noch da? Du wirst wahrscheinlich auch damit beauftragt sein, deinen Nachfolger zu finden, nehme ich mal an, oder?
So ist
Sonst
es. Nee, 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 das macht parallel einen Headhunter.
da bist du gar nicht.
Nee.
Aber involviert in den Prozess bist du bestimmt schon, würde ich
Ja,
mal.
ich bin dann involviert, wenn er dann da die ersten Auswahlskandidaten
Genau,
da sind,
genau,
genau.
genau.
Und dann natürlich involviert, wenn es dann auch eine Entscheidung gibt. Im Entscheidungsprozess bin ich involviert und dann natürlich in der Einarbeitung ganz klar. Nee, ich mache das jetzt seit 6 Wochen. Das Mandat ist jetzt mal auf über ein halbes Jahr
Ja, klar.
terminiert mit der Option auf die Verlängerung. Es ist natürlich nicht so leicht, hier den richtigen Kandidaten zu finden. Ich war selbst mal in der Lage, nachdem ich den Chief Ingenieur aus einem Startup gehen hab lassen müssen, da war ich dann auch in der Lage, einen neuen Chief Engineer zu finden, was nicht so leicht ist. Also,
Ja,
und dann
ja.
kommen natürlich in Deutschland noch diese wahnsinnig langen Kündigungsfristen dazu, halbes
Ja,
Jahr.
ja, ja.
Also deswegen, ich sehe mich da jetzt in dem Mandat auf jeden Fall, wahrscheinlich bis Ende des Jahres.
Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Jetzt ist ja so, die haben natürlich auch ein operatives Geschäft. Ne? Wir können ja immer mal so ein bisschen bei dem Beispiel bleiben, wo du da drin steckst. Was rätst du denen denn, oder was rätst du den allgemeinen mittelständischen Unternehmen, worauf es ankommt, also worauf sie achten sollen, was wichtig ist, was sind die kritischen Erfolgsfaktoren, so eine Transformation einzuleiten, ohne das operative Geschäft zu gefährden?
Ja, genau. Also da fange ich immer ganz gerne mit einfach mit ganz klassischen Projekten an, dass man eben Projekte startet, eine ganz klare Zielsetzung da reinsetzt und sagt, das ist jetzt mal Projekt A und Projekt B
Ja.
und da entsprechend danach immer so nachschieben und dann immer in die Projekte mehr Kraft reinbringen und dann irgendwann versuchen, relativ schnell die ersten kleinen Erfolge rauszuholen und die auch entsprechend zu feiern und dass man dann eben sagen kann, ja, das sind jetzt so die Erfolge, aber das Potenzial ist noch deutlich mehr. Und aus den Projekten werden dann eben größere Themen und irgendwann kann man dann auch sagen, in den Strategiesitzungen, das ist doch schon mal jetzt in den Projekten super gelaufen. Jetzt lass es uns doch mal als Teil der Firmenstrategie nehmen. Wenn man den Schritt erreicht hat, dass man den in die Firmenstrategie das etabliert, womöglich dann noch mit den Boards oder mit den entsprechenden Entscheidern dazu noch das grüne Licht kriegt, dann ist es etabliert und dann kann man auch sagen, so, wir haben eine ganz klare Maßgabe in der Strategie, aber da reinzukommen ist der schwierige Schritt und ich mache das immer ganz gern mit Projekten, die dann eben auch ganz klar was eine Umsetzung drin haben.
Ja, Change-Projekte. Jetzt erfordern die natürlich auch Kapazität, ne? Also die kommt ja eigentlich obendrauf. Wie bringst du, wie bringst du das rüber?
Ja, das ist absolut, das ist die Schwierigkeit dabei. Ich versuche auf der anderen Seite im traditionellen Geschäft das Thema ein bisschen zu verschlanken. Also jetzt in dem Fall habe ich einige Themen gesehen, wo ich gesagt habe, da könnte man verschlanken. Also Thema Lean Management, da könnte man auch ein paar Sachen rausnehmen. Produktvielfalt, die wahnsinnig toll ist für den Kunden, aber vielleicht auch wahnsinnig viele Kapazitäten wegfrisst, dass man da wirklich sagt, wir lassen uns mal fokussieren ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Produkte und aus diesem Lean-Gedanken heraus werden ja Kapazitäten frei und die könnte man dann eben rüberschiften in die Projekte. Also das versuche ich dann in der Richtung. Es ist natürlich alles nicht von heute auf morgen zu
Ja,
erreichen. Da braucht man
genau.
natürlich schon ein bisschen Zeit. Aber das Allerwichtigste hier ist, ein paar Mitarbeiter, ein paar Abteilungsleiter anzuzünden und zu sagen, das ist jetzt die Richtung. Uns ist wichtig, dass die Firma überlebt. Lass uns mal in die Richtung gehen. Da finden sich dann schon immer wieder Kapazitäten, die man dann in die Projekte stecken kann.
Ja, früher hat man ja darauf gar nicht so viel Wert gelegt, ne? Auf die Kappe hat man einfach gesagt, ja, muss halt eben noch oben drauf kommen, ja, Pech gehabt. Also kenne ich das noch von früher. Ich denke mal, es ist heute wahrscheinlich schwieriger durchzusetzen, oder? Das ist oder
Ist es
umzusetzen.
absolut. Ja,
Ja, ne?
da kann ich, also vor allem in den, was mir schon aufgefallen ist, ist es dann so in den jüngeren Generationen, die
Ja.
halt mit Recht dann auch sagen, weißt was, ich habe hier meine 35-Stunden-Woche, das ist, bin hier, ich bin hier zufrieden und glücklich, aber so richtig Lust auf Überstunden habe ich jetzt nicht. Das ist jetzt ganz ohne Wertung gesagt.
Ja,
Das ist
nee,
halt
ich verstehe
so.
das.
Das
Verstehe.
ist, das erlebe ich halt hier. Und da hat man dann eben eigentlich nur noch die Möglichkeit zu sagen, okay, lass uns mal ein paar Prozesse verschlanken und die übrige Kappa können wir dann in das Change-Projekt stecken.
Ja, vor allen Dingen, ich sag mal so, wissen wir ja auch, dass die Anzahl der Stunden nicht unbedingt mit Produktivität gleichzusetzen ist, ne?
So ist es.
Also deswegen finde ich an und für sich den Ansatz, den du da fährst heutzutage oder wie es heutzutage auch läuft, viel, viel besser. Und ich glaube auch, dass du von der Motivationslage her dann auf eine ganz andere Reaktion stößt. Oder wie erlebst du das?
Ja,
So.
genau. Auch gerade diese langwierigen Prozesse, wenn man sowas verschlanken kann, das ist ja auch ein Pain für die
Die
Mitarbeiter. Die
Beteiligten,
sehen
ne?
ja auch, mein Gott, diese Prozesse, die machen wir jetzt, die erfüllen wir des Prozesses wegen, aber nicht irgendwie, um dann Value Added zu haben. Und damit rennt man eigentlich bei den Mitarbeitern schon offene Türen ein, Prozesse zu verschlanken. Und dann kommt schon mal so eine positive Rückmeldung. Ah, super, das könnte ja auch mal in die Reihe, in die Richtung was leichter gehen. Und dann hat man schon mal eine Grundhaltung. Und das ist schon bereits der erste Schritt in der Transformation. Eben zu sehen, man hat Prozesse verschlankt. Das geht dann leichter. Man kann wieder freier atmen. Und dann hat man vielleicht auch Lust auf mehr. Und dann melden sich dann die Leute bei den Projekten und sagen, ja, das hat sich doch jetzt gut angehört. Ich mach da mal mit. Und dann
Ja,
wird
und
auch investiert.
die du für dich gewinnen willst, die fühlen sich ein Stück weit gehört, so, ne?
Genau.
Sagen, ne, also da werden auch unsere Prioritäten respektiert und basierend darauf wird das eben umgesetzt und nicht einfach so mit der Brechstange, ne? Was wahrscheinlich dann
Ja.
sowieso eher zu Blockaden führen würde.
Absolut. Nee, Brechstange bringt nichts, wenn das jetzt von oben herunter diktiert wird. Wenn ich jetzt hier als Bereichsleiter, als CTO sage, du hast hier irgendwas zu tun, dann ist es aber auch. Dann wird es halt gemacht, aber ohne Motivation und ohne Überzeugung. Und dann kommt, wenig bei raus. Also die besten Change-Projekte sind natürlich, wenn man es schafft, das Team wirklich dazu zu bringen, zu sagen, ja, das macht ja Sinn hier eigentlich, was ich mache.
Ja.
Und das ist ja auch, das kann ja auch wirklich toll sein.
Ja, klar. Ja, von oben nach unten, du hast es gerade gesagt, welche Rolle spielt aus deiner Sicht der Führungskultur, welche Hemmnisse siehst du gerade im Bereich Führung, also welche Hemmnisse existieren dort und wie kann man die gerade, also sagen wir mal im Bereich Führung, wie kann man die aus deiner Sicht idealerweise überwinden?
Also die, weil wir es ja gerade auch angesprochen haben, die jüngere Generation, die meiner Meinung nach legt die immer weniger Wert auf Status und Hierarchie. Ich habe jetzt in dem Mandat erlebt, was ich jetzt so noch selten erlebt habe, dass es immer wieder Abteilungsleiter oder sogar auch Teamleiter gegeben hat, die gesagt haben, mir wird es hier alles zu viel, ich trete zurück ins Glied. Und das fand ich sehr spannend. Das ist dann vielleicht auch von der Führung her eben zu stark gepusht worden, zu hierarchisch von oben herunter. Und deswegen mein Ansatz ist da, was ich auch jetzt wirklich verstärkt mache, ich spreche mit den Teamleitern, ich spreche mit den Abteilungsleitern, ich spreche mit den Mitarbeitern, hör mir mal zumindest an die Sorgen und Nöte. Zumindest sage ich deswegen, weil man natürlich nicht alle Erwartungen erfüllen kann, ganz klar. Aber ich versuche dann schon daraus rauszuhören, was sind denn jetzt die Prio-Themen in dem Team? Wo klemmt es denn jetzt tatsächlich? Ja. Und dann gemeinsam mit den Führungskräften zu sagen, okay, lass uns mal hier nachschärfen. Lass uns mal den Weg gehen, aber wirklich auch eben nicht von oben herab diktieren, sondern ich habe jetzt die tolle Idee, ich bin jetzt hier der Große und habe die tollen Ideen. Nee, ganz im Gegenteil, wirklich von unten, wirklich zusammen generieren. Das geht natürlich nicht immer, also ganz demokratisch geht es natürlich nicht, weil einfach viele Ideen dann am Tisch sind, die sind zum Teil konträr. Da braucht man dann schon wieder eine Entscheidung, ganz klar. Aber ich möchte die mitnehmen. Also ich möchte so eine Idee gemeinsam entwickeln. Und dann sehen wir ja, sieht man ja in dieser Entwicklung heraus, okay, alles kriegen wir jetzt nicht, aber zumindest mal einen sehr guten Kompromiss. Und das setzt man dann um.
Ja, klar. So, jetzt bist du ja auch schon ein paar Jährchen dabei. Wir sind ja beide, sag ich mal, so ein bisschen erfahrene Hasen, sage ich immer ganz gerne. Ne? Wir sind ja keine alten Hasen, aber erfahrene Hasen. würdest du sagen, die Stressresistenz hat in den Führungsebenen nachgelassen?
Ja, also in der jungen Generation schon. Das muss ich ganz klar sagen. Deswegen komme ich eben zu der Vermutung, vielleicht ist es ja auch nicht mehr so wichtig in den jüngeren Generationen hier der Manager zu sein. Ich meine, in meiner Generation damals, da war, wenn ich in der Ende der Schule so, ja, was willst du werden? Ja, Manager. Alle wollten Manager werden. Ja. Das ist aber irgendwie, sehe ich das so nicht mehr. Und ich erlebe es eben gerade live in diesem Mandat, dass da einige etwas Jüngere auch zu sagen, ja, ich habe das jetzt ausprobiert, Abteilungsleiter, super, aber das ist es nicht. Ich bin fachlich speziell mit einer sehr hohen Expertise, aber das Thema Führung liegt mir nicht und dann treten sie zurück. Und das habe ich im Unternehmen so eigentlich noch nicht erlebt. Also in dem Großunternehmen meine ich jetzt die Konzerne.
Ja, halte ich jetzt auch für gar nicht so eine schlechte Entwicklung, ne? Weil früher, wenn man Karriere machen wollte, gab es eigentlich nur diese Linienkarriere. Viele sehr gute Experten wurden zu Managern befördert, waren dann todunglücklich, ja, weil sie eigentlich viel lieber Experte geblieben wären, aber die Managementkarriere, der einzige Karrierepfad war. Ich weiß noch, zu meiner Zeit bei Siemens, ich weiß nicht, wie es heute ist, da gab es auch so eine Art Expertenkarriere damals, vor Jahrzehnten kann man schon sagen, kann man heute ruhig sagen, also sagt man nichts Schlechtes über Siemens an der Stelle. Aber die führte immer so ein bisschen so ein stiefmütterliches Dasein, weißt du?
Ja.
Diese Expertenkarriere wurde auch nicht so richtig geschätzt, obwohl ich das an und für sich für eine sehr, sehr gute Idee hielt. Ja, weil du kannst ja auch der Top-Experte, sage ich jetzt mal, zum Thema Transformatoren sein, ja, oder Transformatorentechnik oder was auch immer, und vom Status her ähnlich geachtet werden wie jetzt ein Hauptabteilungsleiter, ne, oder ein Bereichsleiter, ne?
Also absolut.
Insofern finde ich das sogar dann stark, wenn jemand sagt, nee, hör mal zu, das Ne? Ich will gerne da wieder meine Rolle als Experte spielen. Eng wird's, wenn keiner mehr, sag ich mal, klassische Führungsverantwortung übernehmen will, weil also ohne Hierarchien, egal wie jetzt das Verhältnis zur Hierarchie ist, ne, es kann, sollte natürlich entspannter und offener sein, aber ohne Hierarchien kommst du halt eben in so einer Firma nicht aus. Ne?
Ja, sehe ich auch so, Armin, dass ich das eher sogar den Hut davor ziehe, weil ich das eben aus dieser Konzerngeschichte nicht kannte.
Hätte man sich nicht getraut.
Aber hier, und das eine Beispiel, was ich hier eben habe, der zurückgetreten ist, ein begnadeter Konstrukteur, kreativ, einfallsreich, ja. Super.
Ja. Ja.
Aber der hat halt dann selber festgestellt, das Thema Führung liegt mir nicht. Diese ganzen Personalthemen und hin und her, das ist nicht meins.
Ja,
und jetzt den genau. Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder zurück, finde ich echt toll. Und den anderen Kommentar, das gab's in dem Konzern, wo ich hier gearbeitet habe, gab's auch diese Fachlaufbahn. Aber war auch, genau wie du sagst, eher so ein bisschen stiefmütterlich. Da wurden halt versucht, die Experten natürlich zu binden. Die haben halt dann auch ihren Status gehabt eines Abteilungsleiters, aber ohne Führungsverantwortung, hatten dann auch ihren Dienstwagen bekommen. All diese Status-Gimmicks, die man dann da immer wieder braucht.
Ja, klar,
Das war halt ein Mittel, ein Versuch, ans Unternehmen zu binden, um sie als Experten nicht zu verlieren, weil sie natürlich eine hohe Expertise haben. Und gerade so Hightech-Unternehmen brauchen solche Experten, so hochspezialisierte Experten. Da muss man irgendwas finden, wie man sie eben an die Firma bindet. Und dann gab es diese Fachlaufbahn. Kenne ich auch. Kennst du auch. Ja, aber bedingt erfolgreich, sage ich mal.
Ja, ich kenne es auch so. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum, weil ich fand die Idee sehr toll, weil ein anderes Unternehmen, wo ich war, da gab es das so nicht. Da gab es nur diese einzige Möglichkeit. Ich fand das sehr, sehr gut, ja, dass es diese beiden Möglichkeiten gibt. Und genauso wie du sagst, von dieser Expertise hängt ja ganz, ganz viel ab, ja. Innovationskraft, Fortschritt und auch Optimierungen im technologischen Bereich und so weiter und so weiter. Kommen wir nochmal zurück genau zu dem Thema, oder da sind wir auch schon wieder ein bisschen bei dem beim Thema. Du hattest eben ja angesprochen, Kapazitäten schaffen, freilegen, insbesondere auch durch Automatisierung und so weiter. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, insbesondere im Mittelstand. Da geht ja oft noch viel so mit Hand am Arm. Wie machst du das denn? Worauf kommt es da an, eben neueste Technologien zu nutzen, einzuführen, ohne jetzt die Mitarbeiter abzuhängen? Ja, also, oder dass die sich überfordert fühlen. Weil das muss ja auch irgendwo so umgesetzt werden, ne, dass es am Ende auch von Erfolg gekrönt ist.
Ja, absolut. Also was ich gemacht habe, wo ich das Mandat angefangen habe, ich glaube schon am dritten Tag oder so, hatte ich mir eine Liste neben mir gelegt und die ganzen Themen, die mir so ins Auge gestochen sind, was Automation, was KI super machen könnte. Und aus dieser Liste ist jetzt in den letzten 6 Wochen 11 ganz konkrete Punkte geworden. Die habe ich entsprechend aufgearbeitet und gesehen, okay, das ist das Problem, das ist das Potenzial, das ist die Einsparung, die da dahinter steckt. Ich habe auch ein Tool vorgeschlagen, eine firmeninterne KI, die auch gerade für so Mittelständler entwickelt wurde. Die kannte ich aus meinen vorherigen Erfahrungen, die super funktioniert. Also das ist so mal, wie bringe ich das jetzt in die Leitungskreise, wie bringe ich jetzt das Thema rein, dass ganz konkret wirklich 11 Themen und dann auch so abgeleitet, was spare ich damit ein, auch monetär, was spare ich damit ein, was spare ich kapazitiv mit ein, ganz klar. Und das andere Thema, auch das spannende Thema, was du fragst, ist, wie kriege ich die Motivation dazu, wie kriege ich die Mitarbeiter dazu. Und ich habe das jetzt an Beispielen gesehen. Also es gibt da so eine Thematik nach bereits erfolgten Konstruktionen zu suchen, die eben schon mal gemacht wurden, ähnliche Konstruktionen, die gemacht wurden. Und da das sehr, sehr viele sind, ist es immer die Schwierigkeit, die entsprechende zu finden. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel von meinen 11. Und deswegen wird dann immer gern mal so gesagt, naja, das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, dann konstruiere ich es ja eben mal neu. Das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig zielführend. Und,
nee.
Und wenn ich mir das dann angucke, wo wird gesucht, das ist dann ein System, ich vergleiche es wie das Wikipedia. Ich meine, wann hast du das letzte Mal, ich meine jetzt mal, sagen wir mal vor ChatGPT-Zeit, wann hast du da das letzte Mal in Wikipedia geguckt? Das ist ja so vom Handling her so altbacken, da guckt da kein Mensch mehr rein.
Guckt
Und
kein Mensch mehr rein. Da hat, ich wage mal zu behaupten, da hat nie jemand reingeguckt. Da gucke ich höchstens mal rein, wenn ich irgendwie die Vita von einem berühmten Schauspieler
zum
mir an
Beispiel,
oder
ja,
sowas.
genau.
Aber nicht irgendwie, wenn ich versuchen will. Ganz furchtbar war noch vor Wikipedia, also es war immer das berühmte Wiki, wo kein Mensch reingeguckt hat. Vor Wiki-Zeiten gab es ja den berühmten SharePoint. Ja,
Ja, genau.
das war auch so ein Konglomerat
Ja.
von also angeblich Knowledge Management, was
Ja,
aber
ja, ja.
so. Ja, da habe ich auch irgendwann gesagt, ja, dann google ich doch lieber direkt, ne? Weil Google war dann auf
Genau.
einmal das Maß aller Dinge.
Ja.
Bin ich genau bei dir, ja.
Und das ist jetzt so, und dann, wie du sagst es ja gerade, dann wird gegoogelt oder man hat gegoogelt. Ja, und dann war das. Und dann irgendwann kam ja der Chat. GPT und alle waren
Ja.
begeistert. Alle haben,
Ja.
also mit allen, denen ich spreche, der erste Moment, was hast du erlebt, wo du das allererste Mal ChatGPT ausprobiert hast? Das war, bei mir war das wow.
Ja, natürlich, bei
Und
mir auch, bei mir auch, ja.
dieser Wow-Effekt, den kann man eben mit dieser Automation in der internen, also eine firmeninterne KI, genauso erreichen, dass man eben sagt, okay, ich gucke jetzt nicht in meinem internen Datenbanken, Wiki, wie sie auch immer alle heißen, weil das eben so trocken ist und man ja nichts findet. Aber wenn man jetzt auf die Art und Weise diesen Wow-Effekt generiert, innerhalb der Firmendaten und sagt, oh, da gibt es ein Tool und das macht ja richtig Spaß. Damit haben nämlich auch diese großen Ladungen an internen Firmendatungen plötzlich einen ganz anderen Stellenwert und einen ganz anderen Sinn. Also Thema Onboarding oder Stellenwechsel oder eben auch nach bereits getanen Arbeiten zu suchen, um das Rad nicht das 30. Mal neu zu erfinden. Also da ist dieses Potenzial und ich versuche da eben, das müssen wir jetzt ausprobieren, diesen Wow-Effekt reinzukriegen und
Ja, super.
damit die Akzeptanz dieses Tools und damit auch den nächsten Schritt in die Umsetzung und auch wirklich dann die Lorbeeren davon zu ernten.
Ja, also neue Technologie oder Offenheit für neue Technologie dadurch schaffen, gut, ich darf die Leute nicht überfahren, glaube ich, und also zu versuchen, diesen Wow-Effekt hinzubekommen, ne? Dass man sagt,
Genau.
also muss ich schön blöd sein, wenn ich das jetzt nicht nutze, ne? Es muss einfach sein, ne? Kinder leicht sozusagen, ne?
Ja, so ist es. Genau so ist es. Und ich meine, wie halt ChatGPT funktioniert. Ich meine, das ist ja Kinder, ich kann ja alles reinfragen. Und genauso so haben mir die Hersteller von diesem Tool eben das auch immer wieder bestätigt und ich habe es auch zum Teil selber gesehen. Genauso funktioniert auch, kann auch eine firmeninterne KI funktionieren. Dass ich wirklich sage, was ist denn, ich habe dies und dieses Problem, gibt es da schon eine Lösung für? Zack, ist sie da. Vielleicht mit 80, 90% Überdeckung und dann muss man halt noch ein bisschen nachschärfen, aber dann ist das Thema fertig. Und ich fange nicht wieder bei Null an.
Ja, genau, ganz genau. Jetzt ist ja der deutsche Mittelstand, das ist ja auch so unsere Perle in der Wirtschaft, ne? Also, glaube ich, ja, um die 90% des Bruttoinlandsprodukts wird ja durch den Mittelstand erzeugt, also nicht durch die, sag ich mal, ThyssenKrupps und Siemens und Audis dieser Welt, ja, sondern eher durch die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Auf der anderen Seite haben wir eine wirtschaftlich angespannte Lage, die sich hoffentlich bald etwas verbessern wird. Auch weltwirtschaftlich wird es nicht einfacher. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung mit Mittelständlern so sagen? Was sind denn so die zwei, drei Hauptthemen, auf die jetzt gerade Wert legen sollten, um auch diese teilweise dominierende Stellung auch, ja, teilweise im Weltmarkt, Stichwort Hidden Champions, zu behalten bzw. auszubauen?
Also da bin ich natürlich mit meinem ersten Punkt wieder bei der Automation und bei der KI, weil die Konkurrenz in den anderen Ländern, die machen das, die
Ja.
benutzen das wie unser einzelnen Schraubenzieher, benutzen die eine KI
Ja.
selbstverständlich, ohne überhaupt drüber nachzudenken. Und wir sind immer noch dran über nachdenken. Also das ist für mich, da ist ein ganz großes Thema. Allerdings ist es natürlich, was ich jetzt auch wieder merke, ist es auch. Ja, die Experten ranzukriegen in die Mittelständler. Wie schaffe ich das? die Know-how-Träger reinzubekommen? Wie schaffe ich es überhaupt auch, gut ausgebildete Leute wieder reinzukriegen? Ich habe es jetzt auch gerade wieder gesehen. Es ist, wie gesagt, ein toller mittelständischer Betrieb hier. Und die haben Probleme, Lehrlinge zu bekommen. Oder die Lehrlinge brechen nach 2 Jahren ab, nach 1,5 Jahren brechen die ab. Und
Woran liegt
das hat
das?
sich verändert.
Warum brechen die ab? Woran liegt das?
Weil sie andere Ideen haben. Also ich habe mit einem gesprochen, der war 2,5 Jahre schon, also der war kurz vor fertig. Ja, jetzt mit ein paar Jungs wollen sie, jetzt haben sie eine tolle Idee. Die wollen so einen YouTube-Channel starten und da irgendwie mit Geld verdienen und keine Ahnung. Also überhaupt nicht wegen dem Arbeitgeber. Das ist also ganz und gar nichts, weil die Ausbildung da hätte man früher, vor 30 Jahren, hätte man sich die Finger danach geleckt. Nee, das liegt nicht daran, sondern an dem Angebot natürlich, das es jetzt gibt, und auch vielleicht an dieser, ja, man muss halt auch 3,5 Jahre lang dann so eine Lehre machen. Das muss man auch erstmal durchziehen. Ich habe es damals gemacht, war für mich überhaupt kein Thema, weil es spannend war, aber ich glaube, heute gibt es auch so viele Anreize, dass man eben sagt, wie jetzt mit dem ich gesprochen habe, ja, dann mache ich halt, keine Ahnung, Influencer, YouTube-Videos,
Ja.
keine Ahnung.
Hört sich so einfach an, ne? Aber Influencer ist kein Zuckerbrot, ne?
Überhaupt nicht.
Das kannst du immer wieder hören, wenn du mit denen sprichst. Ja, die arbeiten eigentlich
Absolut.
auch Tag und Nacht, ne?
Ja,
Also
klar.
ja, und ich sehe es immer so ein bisschen mit dem Influencertum oder mit solchen Sachen. Du hörst natürlich immer, wenn jemand irgendwie 2,5 Millionen Follower hat oder 500.000, von denen wird gesprochen, ja. Aber die 99%, ja,
So ist es.
die es auf 3 Follower plus schaffen, von denen spricht
Ja.
kein Mensch. So ähnlich wie die
Genau.
Startups, ja, die
Ja.
durch die Decke gehen. Nur die 95 oder 99%, die es überhaupt nicht schaffen, überhaupt irgendetwas hinzukriegen, von denen spricht natürlich keiner, ne? Sehr
Absolut,
klar.
ja.
Ich finde ja auch so Methodenkompetenz bei Transformationen immer wichtig, ne? Also sage ich mal, wie mache ich jetzt eine Business-Architektur? Das ist ja in Mittelständlern wirklich sehr, sehr oft so schon organisch gewachsen über die Jahre, ne? Also
Absolut.
vielleicht kommst du auch mal zu Mittelständlern rein, wir sagst ja eine Business-Architektur, was soll denn das sein? Ja, oder ich meine, ja, oder mal, sag ich mal, einen Prozess erstmal überhaupt zu beschreiben, sich zu entscheiden, mache ich jetzt irgendwie reicht eine Optimierung oder muss ich ein komplettes Re-Engineering machen? Das heißt also, ich vergesse den alten Prozess genau. Was erlebst du da so im Mittelstand? Wie viel Nachholbedarf, wenn überhaupt, gibt es dort bezüglich Methodenkompetenz? Weil wir aus dem Konzern, sage ich jetzt mal, wir Kinder des Konzerns, wir sind ja zugeschüttet worden mit Methoden zu unserer
Ja.
Zeit und haben die natürlich dann auch mal fleißig angewendet und aufgesogen. Nichtsdestotrotz können wir die ja heute deswegen kompetent in den Mittelstand tragen. Aber wie siehst du da derzeit die Lage und was schlägst du da vor, wie man sich am besten ohne jetzt, ja, diese Schwerfälligkeit des Konzerns annehmen zu müssen, wie man am besten so eine Methodenkompetenz dort verankert?
Also die Erfahrung, die ich da zu dem Thema gemacht habe, ist teilweise ist es ganz gut. Teilweise ist es sehr unterschiedlich, weil, und das machen Mittelständler ganz gerne, die holen halt dann mal einen Berater rein, der irgendeine Methode vorstellt.
Ich dachte, die sind so Berater-averse, die Mittelständler.
Ja, aber halt, ich sage jetzt in der Vergangenheit, gab es natürlich vor 10 Jahren, da war ja die Hochzeit der Berater und die kommen mit irgendwelchen Methoden, mit irgendwelchen Prozessen, mit irgendwelchen Tools, kommen die daher und sagen, wir können hier was heben und keine Ahnung, auch in der Fertigung, Kanban, Lean und wie sie alle heißen, diese ganzen, dann werden die eingeführt, weil natürlich der Berater das da entsprechend einführt. Und dann, was ich immer wieder erlebe, gibt es dann aber keinen, der dann dafür hundertprozentig zuständig ist und der das nach wie vor vorantreibt. Und nach ein paar Jahren schläft es wieder ein und dann kommt der nächste und hat eine neue Idee. Und jetzt sehe ich immer wieder so eine Struktur an verschiedenen Methoden, die an sich eigentlich ja alle eine Berechtigung haben. Vielleicht auch nicht unbedingt immer genau gepasst haben, aber es gibt so ein Konglomerat an verschiedensten Methoden. Und die eigentlich gut gewesen wären und gut gemeint waren, aber durch das, dass es so ein Konglomerat geworden ist, auch ein bisschen unübersichtlich. Und Das ist, glaube ich, in den Konzernen eben nicht so, weil es halt da gibt's, also in meinem Konzern, da gab es den ZIP-Berater, Continuous Improvement Program, am Berater, und der hatte eine eigene Abteilung und die haben sich die Methoden ausgedacht und haben die über die Jahre hinweg durchgepeitscht. Und deswegen war das da ziemlich gestreamlined in den Unternehmen. Das kann natürlich jetzt ein Mittelständler nicht. Der kann sich jetzt hier nicht ein Team hinstellen, die nur Continuous Improvement machen oder irgendwelche Methoden am verbreiten. Und deswegen kommen halt immer wieder mal Berater rein und haben tolle Ideen und dann entsteht dieses Konglomerat Abhilfe. Und ich glaube, das ist auch Teil des Transformationsprozesses, ist, man muss sich wirklich die Prozesse, die so über die Jahre gewachsen sind, und auch die Methoden, die dazu geführt haben, wirklich alle mal ganz genau angucken. Und die Hälfte der Prozesse sowieso vielleicht sogar rausschmeißen und dann den Prozess selbst ich meine, wenn so ein Prozess gewachsen ist, vor 10 Jahren ist der angefangen worden, okay, da hat man noch damals andere Tools gehabt. Und dann wird der entsprechend komplex. Und deswegen sage ich, schaut euch den jeweiligen einzelnen Prozess an, mistet den aus, schmeißt so viel raus, bis es eigentlich zu viel war und dann holt wieder ein bisschen was zurück. Weil nur so weiß ich, wann hat's wehgetan, wann hat's nicht mehr funktioniert und dann muss ich wieder ein bisschen zurückholen. Und damit bin ich eigentlich genau da, wo ich am effizientesten bin. Und das kenne ich natürlich aus der Konzernhintergrund auch. Die Prozesse waren wahnsinnig komplex, erheblich zu komplex und die wurden viel zu wenig angeguckt. Aber in den Mittelständern eben auch, dass dann die gewachsen sind über Jahre, haben ja gut funktioniert. Und manchmal sind sie halt unhandlich geworden, weil man mittlerweile andere Tools hat.
Ja, klar. Also wie gesagt, das stimmt. Und wo ich auch eben sehr große Herausforderungen sind, wenn einfach mal so, ich sehe sowieso bei dem Einsatz von Beratern sehr große Herausforderungen, generell mal, ne? Weil die Frage ist ja immer, inwieweit bekomme ich das Know-how bei mir in meine Organisation rein, ne? Weil ich meine, der Berater freut sich natürlich, wenn er, keine Ahnung, 100 Jahre dort berät. Aber es nutzt mir sehr, sehr, sehr wenig, wenn meine Linie nichts kapiert und das, sage ich mal, so mehr oder weniger Nolens Volens mitmacht, wie das ja oft so ist. Oder das Ganze, bei dir sehe ich das, diese Herausforderung jetzt eigentlich gar nicht so, weil du ja auch operativ da unterwegs bist, also schon per se an und für sich in der Umsetzung bist. Aber was passiert oft in diesen Beratungsprojekten? Die Geschäftsführung lässt sich zu irgendeinem Thema beraten. Sagen wir mal, Lean Management oder Just in Time oder vielleicht auch Kanban oder was auch immer, Continuous Improvement. So, dann kommt der dicke Bericht vom Berater, ja, der verschwindet beim Geschäftsführer in der Schublade und das war's, ja, weil die Frage ist nämlich dann, wie setzen wir es jetzt um? Denn das ist in der Regel jetzt nicht so die Stärke des Beraters, und so definiert sich so ein Berater ja auch gar nicht. Auch irgendwo zu Recht, ne? Weil wenn ich irgendwie dafür angeheuert werde, ein Konzept zu erstellen, dann kann ich höchstens noch gefragt werden, oder dann kann höchstens noch von mir verlangt werden, dass das auch umsetzbar sein soll, ne? Also irgendwo auch praktisch anwendbar. Aber das unbedingt umzusetzen, ist eigentlich nicht mehr mein Bier, ne? Das heißt
Absolut.
also, das ist aus meiner Sicht jetzt, das war jetzt eher so ein Kommentar als eine Frage, Georg, das ist super, super wichtig, dass ich einfach diese Thematiken da auch in das tägliche Doing reinbekomme. Und da hilft es wahrscheinlich auch, Success Stories zu bauen, ne?
Ja,
Also,
natürlich. Und der Kommentar von meiner Seite dazu ist, ich glaube, dass die Hochzeit der Beratungen eben schon lange zurückliegt, und auch jetzt in den Chefetagen eben gemerkt wurde, naja, ein Berater, genau wie du sagst, dann habe ich hier ein schönes Pamphlet, aber ich brauche einen, der das dann durchträgt, der das umsetzt, einen Kümmerer, der das durchpusht, der mit Projekten anfängt, die Themen umzusetzen. Und ich glaube, deswegen sind wir als Interimsmanager im Moment da deutlich besser dran, weil wir eben die Ideen als Externer ja bringen dürfen und haben dürfen, aber dann eben auch in die Umsetzung gehen. Und ich glaube, deswegen ist genau das der große Vorteil gegenüber den Beratern. Also ich hab einen, ich bin bei einer Plattform, einer Beratungsplattform, die mich mal angeheuert haben, um da als immer mal wieder so eine Beratung zu machen. Und die haben genau das Problem mir auch so geschildert. Und die haben jetzt fusioniert mit einem Interim-Provider. Und die eben sagen, wir bieten jetzt beides an, die Beratung und die Umsetzung. Und ich glaube, das ist jetzt im Moment wirklich der Key, weil jetzt haben wir genügend Piraten, wir müssen jetzt auch wirklich mal loslegen.
Ja, klar. Du sagst ja auch, wie gesagt, du guckst dir sehr, sehr früh schon Prozesse an, guckst, wo kann ich Kapazitäten freilegen. Was sind denn da so die üblichen Verdächtigen, wenn du so einen Transformationsprozess anstößt? Welche Prozesse eignen sich immer besonders gut, um Potenzial zu heben aus deiner Sicht? Also ganz generell gesprochen.
Ja, es gibt, also ich bin ja im Bereich Technik und Entwicklung unterwegs und dann gibt es die Entwicklungsprozesse und auch die Entwicklungsanleitungen. Dann gibt es Handbücher, wie man zu entwickeln hat. Und das ist auf der einen Seite sehr wichtig, dass das im Sinne von Knowledge Management, dass man sowas nicht verliert. Aber da stehen halt auch wirklich viele veraltete Sachen drin. Und ich habe das selbst erlebt, am Anfang meiner Laufbahn, da musste ich eben auch solche Spezifikationen oder solche Kataloge schreiben. Und da schreibt man was zusammen, was heute gang und gäbe ist, aber eher sogar konservativ. So, und jetzt sind dann, jetzt komme ich mit einem konservativen Prozess, Beschreibung, die ich vor 15 Jahren gemacht habe. Die ist jetzt eher konservativ ausgelegt, weil ich ja als junger Ingenieur natürlich da keinen Fehler machen wollte. Also habe ich das eher ja, zu gründlich gemacht. So, und dann wird der umgesetzt. Da wird der gereviewt, der Prozess, und dann sagen irgendwelche Altvorderen, passt, mach mal so. Irgendwelche Chief Engineers sagen, ja, passt. Super. Und dann ist der da in Stein gemeißelt und liegt da und alle müssen danach arbeiten. Und für mich ist eben jetzt genau das Thema, diese Themen wirklich genauer anzugucken und da reinzuspringen und sagen, warum machen wir diesen Schritt und warum machen wir diesen Schritt und warum brauchen wir überhaupt noch dieses Review? In dem Review sitzen dann wieder 10 Leute drin. Damit binde ich da wieder die Kapazitäten von den 10 Experten, die in dem Review drin sitzen. Warum jetzt an der Stelle? Also man kann da schon wirklich reinspringen und sich den genau angucken. Auch selbst bei bei einer Firma wie jetzt im Moment. Ich meine, ich kenne das Produkt oberflächlich. Seit 6 Wochen. Aber man kann ja trotzdem mal des Prozesses mal genau reviewen. Was ist da Value Added? Jeden Punkt mal gucken, wo ist jetzt, was bringt mir dieses eine Review an Value? Warum mache ich das? Oder lasse ich es bleiben oder mache ich es erst viel später? Ey? Und da kann man einiges heben.
Hast du da auch so Situationen, dass du sagst, wie gesagt, wir kommen ja immer wieder auf unsere Großkonzernerfahrung zurück. Hast du da auch so manchmal auch schon im Mittelstand so Erlebnisse, dass man sagt, dass das vielleicht sogar verteidigt wird, weil man sonst Angst hat, man hat gar nichts mehr zu tun?
Also es wird verteidigt, ja, absolut. Aber ich habe das jetzt nicht eher gedacht, so wegen der Daseinsberechtigung, sondern eher, dass dann die alteingesessenen Experten eigentlich so gesagt haben, das war doch ein guter Prozess, warum müssen wir den jetzt eigentlich nochmal anschauen? Der hat doch über die letzten 15 Jahre super funktioniert, lass mal ihn doch so, wie es ist. Also so eher aus der ja, so aus der Trägheit heraus, wieder was
Ja.
Neues zu machen und warum und
Klassische
es kommt.
Change-Blocker, ne? So haben wir es schon immer, wir haben es schon immer so gemacht, ne?
Wir haben es schon immer so gemacht, ja, und das sagt man natürlich nicht, aber dann, ja, aber das Review an der Stelle, das macht deutlich Sinn, weil man kann ja immer das verteidigen, man kann ja immer was sagen. Und
Klar.
deswegen braucht man an der Stelle auch wieder ein Stück weit Mut zu sagen, nee, wir lassen das jetzt weg und wir machen das Review ein halbes Jahr später oder nicht bei einer großen Entwicklung. In dem Mittelstand, wo ich gerade bin, das sind Durchlaufzeiten von Konstruktionen ein paar Wochen. Also, aber trotzdem gibt's da Prozesse und die kann man eben ein Stück weit hinterfragen.
Zu lange? Sind die paar Wochen zu lange oder ist das
Nee,
normal?
Durchlaufzeit von ein paar Wochen, dann ist die Konstruktion fertig.
Ist das normal oder zu lange oder schnell oder?
Nee, das passt.
Passt,
Also
okay.
das passt. Also ich habe jetzt gerade verglichen aus meiner Konzern. Da waren es so komplexe Produkte, da war so ein Entwicklungsprozess über mehrere Jahre. Und in dem Mandat, wo ich gerade bin, da ist es eben über mehrere Wochen, bis die Entwicklung abgeschlossen ist für dieses eine Produkt. Aber unabhängig von der von der Komplettlänge finde ich überall Themen, die ich raus eliminieren kann. Und das sind für mich die Themen, wo man am meisten auch viel heben kann, gerade kapazitiv und auch kapazitiv in Bezug auf andere Leute mit einbinden.
Ja, klar. Ja, wie heißt es so schön? Wer will, findet Lösungen, wer nicht will, findet Ausreden, ne?
Ja, genau, absolut. Wer nicht will, findet Ausreden. Ich kann dir 100 Ausreden sagen, warum ich diesen Prozess so brauche. Irgendwas fällt mir dazu immer ein.
Stichwort nochmal Entwicklung, Prozess versus Kreativität. Brauchst du ja auch in der Entwicklung. Prozess versus Kreativität. Ein Widerspruch?
Nee, überhaupt nicht. Es ist für mich der Zeitpunkt. Kreativität, Produktentwicklung, neue Ideen zu bringen, brauche ich 100% Kreativität. Irgendwann gieße ich das dann ab einem gewissen Technology Readiness Level, gieße ich das dann eben in die Produktentwicklung rein und dann muss ich aber Stopp sagen. Das ist immer der Punkt, wo meine Designingenieure auf die Barrikaden gehen. Aber ich habe noch, komm dann eine Woche später, ich habe noch eine ganz tolle Idee. Nein, wir haben Design Freeze gemacht. Wir müssen Design Freeze machen, weil sonst kann man das Produkt nicht entwickeln und auf den Markt
Sehr gut,
bringen.
sehr gut,
Und
sehr gut.
das ist immer so ein Stopper. Auf der einen Seite verlange ich Kreativität, bringt mir die besten Ideen, wir müssen hier ein neues Produkt entwickeln und dann kommt ganz viel, super. Und dann kommt dieser Hard Cut und sagen, okay, das ist es jetzt. Einfach gesprochen, das ist natürlich ein längeres Finden. Aber irgendwann sagt man, ja, das ist ein super Design, das Produkt lassen wir jetzt so, wie es ist. Und dann muss es aber den De Design Freeze geben und der muss von oben verordnet werden, weil der wird nächste Woche sonst wieder aufgemacht.
Ja, klar, nee, das ist so, brauchst du ein Freeze, so ein Timeboxing nenne ich das auch oft, ja, dass du sagst, okay, ne, das ist auch zum Beispiel ein spannender Ansatz, das ist einfach das hier, wir haben eine Timebox, ja, und am Ende ist vorbei, die Zeit, was wir dann haben, haben wir, ja,
Ja, genau.
damit das nicht endlos weitergeht. Hast du eigentlich auch schon mal Situationen gehabt, wo du gesagt hast, jetzt ist Transformation nicht der richtige Weg, jetzt sollten wir einfach mal die Füße stillhalten?
Ja, auch jetzt, auch gerade in meinem Mandat, da gibt's einen Bereich, der mir gerade so fragil daherkommt und der mir sonst auseinanderbricht, wenn ich jetzt auch noch mit neuen Ideen obendrauf kipp. Da muss ich jetzt erstmal reingehen und das Thema stabilisieren. Dass mir diese Abteilung nicht auseinanderbricht, sondern da muss ich jetzt stabilisieren. Da kann ich jetzt nicht mit neuen Ideen, dann würde ich sie abhängen. Aber da muss ich jetzt reingehen und sagen, okay, ganz, ganz Suche zu sagen, wir müssen hier stabilisieren und wir machen jetzt die Schritte gemeinsam, dass man da wieder so einen Zusammenhalt bringt. Das ist ein reines Führungsthema an der Stelle. Und da kann ich nicht mit Transformation kommen.
Sehr gut. Viele Geschäftsführer und Unternehmer hören uns ja hier zu. Deswegen wäre natürlich für die auch mal spannend, woran erkennt man denn? Was sind denn so die Indikatoren für so ein fragiles Gebilde, wie du es jetzt gerade? Woran hast du das jetzt festgemacht? Woran macht man sowas fest? Wie merkt man
In
das?
dem
Oh,
Fall,
da lasse ich jetzt mal die Finger von erstmal.
ja, in dem Fall war es relativ offensichtlich. Also es
Okay.
gab einen Burnout-Fall, einen Fall, der den Abteilungsleiter zurückgegeben hat. Es gab in dem Team einer, der die Firma verlassen hat.
Okay.
Und es gab einen Teamleiter, der gesagt hat, der gerade am Wackeln ist und der mit mir unter vier Augen gesprochen hat. Er weiß nicht, ob er hier richtig ist und so weiter. Also da merkt man dann schon, das sind für mich Warnzeichen,
Genau.
die dann eindeutig daherkommen und sagen, okay, aber man muss sie eben sehen. Es ist ja gut, das
Genau.
kann man die Krankheit
Deswegen
gibt es
frage
immer
ich auch
mal
so, ne?
wieder. Aber wenn dann eben in einem Bereich sich solche Themen häufen und plötzlich mehr werden, da gehen bei mir die Flags hoch, zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal an. Und dann habe ich sehr viele Mitarbeitergespräche gerade in dem Bereich geführt. Und da hört man dann eben schon raus. Ich meine, die sind natürlich erstmal vorsichtig, da mit so einem neuen Bereichsleiter zu sprechen. Trotzdem hört man zwischen den Zeilen dann schon den Frust raus und den Druck und auch warum, woher das kommt, warum sind die jetzt in diesem Sta Zustand, wo die gerade sind? Und dann kann man da eben dann die Maßnahmen auch schon versuchen abzuleiten.
Ja, klar. Also sicher gehört da auch Erfahrung ein bisschen dazu, ne? Nur ich finde, das war jetzt ein wichtiger Input, auch beispielsweise jetzt vielleicht für auch ja, mal Familienunternehmer, die uns zuhören, Geschäftsführer, die vielleicht auch ein Stück weit dann auch mal resistenter sind und da wirklich auch auf die kleinen Zeichen zu achten und da eine gewisse Sensibilität auch zu haben, genau für diese menschlichen Aspekte, auch die du gerade erwähnt hast. Ja, Georg, also viele, viele Übereinstimmungen in unseren Interessensgebieten. Du
Ja,
weißt ja,
das
ich habe
stimmt.
jahrelang auch mich mit Prozessen, ich gehe immer auf in diesen Change- und Prozessthemen auch. Deswegen hat mich das heute sehr, sehr stark begeistert. Ich hätte noch eine einzige Frage an dich als letztes, wenn das okay ist für dich. Und zwar, wenn du jetzt einem Geschäftsführer von Mittelständler oder einem Unternehmer nur einen Satz weitergeben wolltest zum Thema Transformation, welcher wäre das?
Runter von der Bremse und rauf aufs Gas.
Perfekt, perfekt. So soll es sein. Alles klar. Finde ich klasse. Ja, das ist so, ne? Einfach loslassen, mutig sein, ne? Würde ich auch
Ja,
sagen,
mutig
mutig
sein,
sein.
genau,
Auch mal ein bisschen mehr so
absolut.
Trial and Error versuchen. Ich habe
Ja,
ja
das
sehr,
passiert
sehr
ja.
lange im, ja, hab ja sehr lange im angelsächsischen Bereich agiert, habe auch in England mehrere Jahre gelebt und gearbeitet. So ein bisschen von diesem angelsächsischen Pragmatismus einfach auch
Ja,
mal. Der würde
absolut.
uns, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen, uns Deutschen, weil wir ja also wirklich sehr, sehr stark dazu neigen, alles zu zerdenken und zu zerreden, bis dann die Opportunity weg ist, ne?
Ja, und das ist das Thema. Natürlich brauche ich Mut, um von der Bremse runterzugehen und ein
Ja.
bisschen mehr Geschwindigkeit zu wagen. Klar.
Ja.
Aber was soll denn schon jetzt groß passieren? Ich meine, wir sind ja mittlerweile alle so gut unterwegs in den Firmen. Ich fliege deswegen nicht sofort aus der Kurve raus, nur weil ich jetzt gewagt habe, ein bisschen schneller zu fahren. Also das Risikomanagement ist ja immer nach wie vor da, aber vielleicht ist es auch zu stark. Und der Tritt auf die Bremse ist halt immer einfacher als aufs Gas in dem Fall.
Ja, genau. Ja, siehst du mal, Georg, vielen Dank dafür. Solche schönen Dialoge und auch Einsichten können Zufallsbekanntschaften auf LinkedIn
Sehr
ergeben,
gut, ja.
letztendlich. Also, Michael, freut sehr, dass wir uns kennengelernt haben. Ich denke auch,
Ja,
dass
mich
wir
auch.
sicherlich im Austausch bleiben zu diesen Thematiken. Eine Sache kann ich ja schon mal sagen, beim Thema Interim-Management konkurrieren wir nicht. Das mache ich persönlich zum Beispiel gar nicht.
Sehr gut.
Und
Gibt keine
vielleicht auch,
Konkurrenz. Ist Arbeit für alle da,
nee.
ich sag's
Ja, ich bin
dir.
großer Fan von Co-Opetition, ja.
Ja.
Also, ne, das ist so mein Leitspruch eigentlich. Und ich sage immer, der Kuchen ist groß genug, ist für uns
Genau.
alle genug da. Und ist viel schöner, sich gegenseitig zu befruchten, als da voreinander Angst zu haben. Vor diesem Hintergrund ganz, ganz herzlichen Dank für diese ganz, ganz spannenden Einsichten. Wirklich kann man sagen, aus der Praxis für die Praxis kein Methoden-Bullshit-Bingo, sondern wirklich ganz pragmatische Tipps und Tricks aus der operativen und Transformationspraxis. Ganz herzlichen Dank, lieber Georg.
Ich sage auch vielen Dank, lieber Armin. Es hat mir Freude gemacht, unser Gespräch. Tolle Themen. Vielen Dank.